Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Das Vaterland vom 12.02.1889. Das letzte Porträt des Kronprinzen. Die neue freie Presse meldet: Der Maler Tadeusz von Adjukiewicz, welchem der Kronprinz noch 5 Tage vor der Katastrophe in Meierling zu einem Porträt gesessen, war für gestern zum Kaiser beschieden worden, um demselben das Bild des Kronprinzen zu zeigen. Herr von Adjukiewicz wurde um 9:30 Uhr vormittags vom Kaiser empfangen, nachdem in dem Empfangssaale das Bild auf eine Staffelei gestellt worden war. Lange betrachtete der Kaiser wehmütig das Porträt seines Sohnes. Dasselbe ist ungefähr 1,5 Meter hoch und stellt den Kronprinzen als General der Infanterie auf seinem Lieblingspferde, der braunen Stute Lori, sitzend dar. Adjukiewicz erzählte dem Kaiser, dass der Kronprinz für das Porträt nur 2-mal gesessen, dasselbe für den Kaiser bestimmt und wiederholt den Wunsch geäußert habe, dass das Porträt am 1. Februar fertiggestellt sei. Der Kaiser gestattete, dass das Porträt öffentlich ausgestellt werde. Dann ließ der Kaiser die Kaiserin herbeirufen und das Kaiserpaar blieb ziemlich lange in der Betrachtung des Bildes versunken. Herr von Adjukiewicz begab sich dann mit dem Bilde zur Kronprinzessin Witwe Stefanie, welche eine Kopie des Porträts bestellte.
Eine erschütternde Nachricht hat die gesamte Monarchie in tiefe Trauer versetzt. Die Feder erzittert und vermag das traurige Ereignis kaum zu künden. Unter Tränen verschleiert der Blick, dass die Zukunft düster und traurig erscheint. Er ist nicht mehr, auf den wir gehofft und vertraut. Die Hand, die berufen schien, dereinst mit kraftvoller Energie das Zepter Österreichs zu führen, sie ist erstarrt. Das Herz, welches nur schlug, um zu lieben, es steht still, und die Lippen, die sich bloß öffneten, um zu segnen, sind geschlossen für immer da. Kronprinz Rudolf ist heimgegangen. Betrübt, erschüttert, vernichtet stehen wir an seiner Bahre. Wir weinen um den Verlust unserer Hoffnungen und Erwartungen. Wir widmen eine Träne der Erinnerung an die Vergangenheit, da er noch in unserer Mitte weilte, eine Bürgschaft für eine besser schöne Zukunft. Und der Strom der Tränen quillt mächtiger, wenn wir der Zukunft gedenken, da er nicht mehr sein soll.
Herzlich willkommen zu der nächsten Ausfahrt der Porzellanfuhre. Heute wieder mit dem Thema Meierling. Unsere letzte Folge in unserer Trilogie. Wir haben letztes Mal über diese 2 Tage in Meierling im Jagdschloss erzählt, was denn angeblich vorgefallen sei, und haben letztes Mal mit den Schüssen geändert.
Und hier beginnt bereits die Misere, denn wie viele Schüsse es wirklich waren, ist je nach Version gar nicht so einfach herauszufinden. Loschek selbst will nämlich nur einen Schuss gehört haben, andere sprechen von 2 Schüssen, und wenn man jetzt Loschek glauben möchte, der angeblich, nachdem man versucht hat, diese Türe auf unterschiedlichste Art und Weise zu öffnen und dann auch die Türfüllung eingeschlagen hat und dann diese Türe, die ja von innen verschlossen war, die Schlafzimmertüre, um die geht's nämlich, da durchgeschaut hat durch diese erbrochene Türfüllung, dann hat er etwas gesehen, das für in späteren Jahren für sehr viel Konfusion gesorgt hat und diverse Gerüchte angeheizt hat, nämlich, dass der Kronprinz von Österreich gar nicht erschossen worden wäre, sondern dass da Gift im Spiel gewesen wäre. Als man dieses Zimmer dann betritt, etwas später, all das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, ungefähr 30 Minuten, es ist schon nach 8 Uhr morgens, schreibt nämlich Loschek ursprünglich in seiner ersten Version, wie wir im Teil 2 ja angedeutet haben, gibt es da mehrere, nämlich 2, dass Kronprinz Rudolf vergiftet worden wäre, weil er einen Blutsturz, einen sogenannten, erlitten hätte. Also was er da gesehen hat, war viel Blut, das direkt vor dem Bett sich auf dem Boden befunden hätte. Und daraus schließt Loschek, wo er das her hat, ist schwer zu sagen, weil Mediziner war er keiner. Und sehr viel Erfahrung mit Gift und Giftmorden dürfte er wohl auch nicht gehabt haben. Aber dass Kronprinz Rudolf Gift geschluckt hat.
Durch die Geschichte von Loschek mit dem einen Schuss gibt es ja auch die Theorie, dass in der Nacht der erste Schuss gefallen wäre. Was an sich ein bisschen unrealistisch ist, denn warum ist niemand davon wach geworden? Deswegen ja, wieder ins Reich der Mythen zu verordnen, würde ich jetzt mal behaupten. Die Idee von Gift wird ja öfter diskutiert, so rund um die Geschehnisse in Meiling. Denn angeblich ist ja auch ein Zettel aufgetaucht Tage vorher. Also man findet das dann nach dem Tod der beiden, findet man einen Zettel in den Räumen von Kronprinz Rudolf, wo draufsteht, dass Gift nicht so sicher ist wie Schüsse. Und deswegen passt das dann auch wieder mit der Geschichte von Loschek zusammen, dass da vielleicht Gift im Spiel war. Man nimmt das auch eher an, als dass sich jetzt der Kronprinz selber in den Kopf schießt. Also ich glaube, auch diese Idee hatte Loschek gar nicht, dass der Rudolf überhaupt auf diese Idee kommen könnte, sich und jemand anderen zu erschießen.
Du hast recht, das ist so eine Sache, die eigentlich recht oft übergangen wird. Also wenn man da reinschaut, man muss dazu sagen, der Raum war mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit dunkel. Die Läden waren geschlossen, das ist historisch nachgewiesen, da gibt es auch gewisses Bildmaterial.
Wir dürfen auch nicht vergessen, es war Winter.
Kein elektrisches Licht übrigens noch installiert zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, wenn man da diese Türfühlung einschlägt und dadurch lugt in dieses Zimmer hinein, mag man tatsächlich nicht sehr viel gesehen haben. Also das muss man ihm schon irgendwie zugestehen, dass er dann vielleicht auf dem Boden glitzernd gesehen hätte, eine Blutlache und im ersten Moment da irgendwas missinterpretiert hätte. Also das kann man ihm vielleicht zugestehen. Manche Autoren möchten das nicht tun. Ist schwer zu sagen, keiner von uns war wirklich dabei.
Einer muss ja geschossen haben, oder? Weil er hört einen Schuss, mindestens einen. Er riecht.
Ja, den Pulverdampf. Das sagt er.
Und dann glaubt er, es war Gift.
Ja, das ist kurios.
Naja, aber dadurch, sie müssen ja, also wenn es nur einen Schuss gibt, muss er damit rechnen, dass die andere Person anders gestorben ist. Also ganz kurios ist nicht. Wenn nur ein Schuss fällt, deswegen können ja nicht zwei Leute tot sein. Das ist relativ unrealistisch, dass dann noch beide sterben.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Dann müsste sie sich erschossen haben.
Wenn er sie gesehen hat, ich meine, es war dunkel.
Er hat sie nicht gesehen zu Beginn, weil die Mary liegt ja von der Tür aus gesehen, von der Schlafzimmertüre, hinter Rudolf. Das heißt, er kann nur den Rudolf gesehen haben, der irgendwie in einer merkwürdigen Position liegend, was auch immer, so ein Mittelding, da am Bettrand sich befindet und die Mary ist nicht sichtbar aus dieser Position, noch nicht.
Ja, aber dann muss ja noch eine weitere Person da sein, außer er dachte, Rudolf schießt irgendwo hin, nimmt Gift und stirbt. Naja.
Ja, du hast ja ganz Unrecht, das Ganze passt nicht wirklich gut. Ja?
Es passt nicht wirklich, aber dann gibt es auch wieder die Geschichte, also es ist weniger eine Geschichte, sondern der Schuss fällt ja in der Früh und erst gegen 8 werden die Türen geöffnet, also eingeschlagen.
Ja.
Und da stellt sich auch die Frage, warum wartet jemand so lange? Wenn er jetzt aber nur einen Schuss hört, könnte man auch meinen, hat Angst davor, selber noch Opfer zu werden. Kann ja sein, dass jemand durchs Fenster ist, die Geschichte gibt es ja auch öfter, ich sag mal, er weiß in dem Moment nicht, was überhaupt passiert ist. Er hat eigentlich gar keinen Überblick. Er wird ja gewusst haben, dass Mary in dem Haus war, weil er erzählt uns ja auch, dass sie ja angeblich die ganze Nacht geredet haben. Das heißt, Loschek kannte die Frauen von Rudolf. Das muss man einfach so sehen. Passt ja auch, aber es macht halt für ihn schwierig oder für alle Beteiligten. Wie reagierst du, wenn du weißt, es fällt ein Schuss in dem Zimmer des Kronprinzen? Und du weißt, eigentlich sind da zwei Personen und du bist eigentlich jemand, der ja irgendwie den Kronprinzen schützen sollte vor Gefahr. Und du stehst jetzt einfach vor eigentlich dem Scherbenhaufen deines Lebens, weil du hast versagt. Und wie reagierst du? Und ich sag mal, sie haben alle unter Schock unterschiedlich reagiert und das macht's auch so schwierig, dass man nicht weiß, wie es jetzt wirklich ist, weil oft dann, glaube ich, wurde so überlegt, ja, was sagen wir jetzt, was kommt denn besser an? Weil es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass Loschek ja alleine vor dieser Tür ewig stand und sie dachte, was mache ich denn jetzt? Dann gibt es aber die Geschichte, dass das ganze Personal, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt ja den Diensttrakt, wenn ein Schuss fällt, werden die nicht weiter gekocht haben. Die werden auch rausgelaufen sein und geschaut haben, wo kommt der Schuss her, ist irgendwas passiert, hätte ja auch ein Jagdunfall sein können. Ist ja auch nicht klar von dem Geräusch her, wie weit das weg ist, glaube ich. Kannst du jetzt auch nicht sofort wissen oder eruieren, wo das herkam. Das heißt, alle werden sich auf die Suche gemacht haben, um zu schauen, was denn passiert ist. Das heißt, Loschek stand sicher nicht ganz allein vor der Tür. Der wusste aber eben auch, mache ich jetzt die Tür auf, bin ich der Verantwortliche und das wollte er nicht sein. Und der, der ihm eingefallen ist, der das Ganze übernehmen sollte in seinen Augen, war dann Philipp Coburg. Nur der war ja noch, wie wir wissen, in Wien. Der kam ja erst zurück, das heißt, der war im Zug, als das Ganze passiert ist. Also was in dieser Zeit im Schloss passiert ist, wissen wir nicht, beziehungsweise gibt es einfach so viele Geschichten, dass es nicht ganz klar ist. Man muss aber einfach bedenken, jeder möchte sich schützen. Und deswegen gibt es so viele Versionen. Also es ist nicht einmal, um was zu vertuschen, oder um irgendwen reinzuwaschen, sondern einfach sich selber oder nicht zugeben, dass man vielleicht versagt hat.
Das ist ein sehr guter Einwand. Ja. Also in letzter Konsequenz ist der Kaiser von Österreich der jemanden, den man irgendwann einmal beichten muss, dass da was schiefgelaufen ist auf die eine oder andere Weise.
Und zwar der einzige Thronfolger, das ist ja noch dazu, der eigentlich gesund war, der ja nicht eben bei dem Jagdunfall wäre nochmal alles ein bisschen anders abgelaufen, aber der war einfach in seinem Schlafzimmer und lag da jetzt tot.
Ja. Macht die ganze Sache natürlich noch schlimmer, das ist absolut richtig. Was man noch ins Feld führen könnte, wenn die Geschichte eben so stimmt, wir haben das jetzt schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es da diverse unterschiedliche Meinungen gibt oder Versionen gibt. Also der Heuersteher noch dort ist, der wird einmal dazugeholt, angeblich. Der wird geweckt, beziehungsweise dann aus seinem Quartier geholt.
Die Frage, ob er noch geschlafen hat beim Schuss.
Ja,
also
ich meine, aber der, lange er noch geschlafen aber der hat ja auch nicht direkt neben Rudolf, also sein Zimmerchen gehabt. Also das war schon, also der dürfte das wirklich nicht mitbekommen haben. Und dann, wie du absolut richtig sagst, dann wartet man gemeinsam auf den Coburg, weil auch der Ranghöchste war gesellschaftlich. Und spannenderweise tut der eigentlich nichts.
Mhm. Das vergisst man immer, finde
ich. Ja, das vergisst man immer ein bisschen, aber der verfällt wahrscheinlich auch in Schockstarre und ist eigentlich nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen, was man denn da jetzt tun. Und dann wird man gemeinsam irgendwie, oder der Loschek eigentlich angeblich macht das, die Tür einschlagen. Und dann langsam versuchen, da irgendwie einmal einen Schritt nach vorn zu tun, um zu sehen, was tut sie da drin überhaupt.
Ich finde, das passt sehr gut zu den Beschreibungen, die wir von Philipp Coburg kennen. Also, dass das jetzt jemand ist, der so die Zügel in der Hand hält, das wäre bis jetzt nicht so rübergekommen. Also, ich sag mal, die Luise von Coburg beschreibt ihn ja auch eher als, so einen weichen Charakter, weil das ist so blöd. Aber
ja, aber es stimmt schon. Also, das wird so dargestellt.
Nicht entscheidungsfreudig.
Ja, nicht genau, dass Philipp Coburg nicht entscheidungsfreudig war, auch ein bisschen Angst hatte vor Verantwortung.
Ja.
Der hat schon gerne immer abgegeben, so, auch zu Luise, so, der macht doch, was du willst.
Rudolf nennt ihn ja den Dicken, oder? Also das ist ja so der Spitzname, das ist auch so ein bisschen Teddybär-Charakter irgendwie.
Ja, ich glaube, dass er sehr behäbig war und eben sich eher für seine Münzen interessiert als ansonsten für
wird doch andere so. Und für andere Sachen weiß man nicht, also gut, in der Biografie von der Larisch wird er als leider echt perverse, dickliche Ehemann beschrieben. Aber gut, man kann das so jetzt drehen und wenden, wie man will. Also er ist, da hast du absolut recht, er dürfte kein entscheidungsfreudiger, führungsstarker Charakter gewesen sein, sondern eben so der Teddybär, der da halt immer herumfliegt rund um den Rudolf-Clan und mit seinem Schwager eigentlich als guter Kumpel befreundet ist, aber nicht wirklich viel tut.
Mhm. Aber wie du sagst, er war eben der Ranghöchste. Das ist das Einzige, warum ihm das dann oder die Entscheidungen zugefallen sind, war aber sicher nicht die beste Wahl. Weil es wurde irgendwie sehr chaotisch, denn spätestens als man im Zimmer war, hat man ja auch festgestellt, dass Mary Wetzerer dort liegt und auch nicht mehr im Leben war. Und jetzt ging es darum, einen Skandal zu vermeiden. Die Frage ist auch, wurde in Wien überhaupt schon weitergegeben dann beim Kaiser, ob Mary dabei war oder ob eben am Anfang wirklich nur es darum ging, Rudolf ist tot, wie, was, warum? Mhm. Sowieso nicht klar. Und deswegen ist auch das passiert, was jetzt der nächste Schritt ist, nämlich Mary wird aus diesem Bett entfernt und wird, wie sie da lag, in einen Teppich gewickelt und in die Abstellkammer gelegt, damit eben keiner der Personen, die jetzt nachher noch in dieses Schloss kommen werden, überhaupt mitbekommen, dass da noch eine Person war. Also wir wissen auch nicht, haben sie nicht den Polster und alles auch weggetan, weil ich meine, Blut wird da ja gewesen sein.
Jede
also
Menge
wird auch irgendwie Wäsche weggekommen sein, weil sonst hätte man ja gesehen, dass da noch eine Person gelegen ist. Es wird nicht nur sie aus dem Bett entfernt, sondern eben, es wird soweit alles umdrapiert, dass es wirklich nur eine Person in diesem Raum gestorben ist.
Ein wichtiger Punkt, den wir schon erwähnen sollten, einfach um die ganze Geschichte fortspinnen zu können, nochmal kurz auf den Grafen Hoyos bezogen, das ist derjenige, der jetzt Richtung Wien geschickt wird, und zwar mit der Bahn über Baden, dann direkt in die Hofburg, das ist eben eine sehr schwierige Mission, die der jetzt erfüllen muss, in der Hofburg zu verbreiten und eben auch das kaiserliche Paar dann darauf vorzubereiten und zu informieren, dass der Kronprinz von Österreich tot ist, auf die eine oder andere Weise. Aber der Hoyos zieht noch mit der Version des Giftes los.
Und, was auch noch wichtig ist, denn auch er, glaube ich, überlegt im letzten Moment, wie er denn das Ganze angeht. Und zwar geht er nicht zu Kaiser Franz Josef, sondern überlegt sich, dass er über Kaiserin Elisabeth das vermittelt.
Da kann man vielleicht noch dazu sagen, es spricht ziemlich viel dafür, dass der Hoyos, wenn man das so ausdrücken darf, nicht dicht gehalten hat während diesen 2,5 Stunden circa, die er da braucht, von Meierling Richtung Wien Zentrum, Stadtmitte. Es gibt mehrere Indizien dafür, dass er bereits in Baden am Bahnhof sich verplappert hat, dass also da langsam aber sicher dieses Gerücht, dass in Meierling was wirklich Schlimmes passiert ist, sich ausbreitet. Also als der in Wien ankommt, wird diese Information bereits in allen möglichen Regionen weitergetragen. Und das hätte eigentlich nur er sein können, der da vielleicht vor lauter Aufregung das ein oder andere Wort zu viel sagt. Beispielsweise der Bahnhofsvorsteher von Baden irgendwie erklärt, da ist was Furchtbares jetzt los und ich muss sofort nach Wien, also der Zug wird angehalten und so weiter und so fort. Und natürlich dann sich sozusagen diese Gerüchte ausbreitet, ja, blitzartig für die damalige Zeit relativ schnell.
Und was sich zuerst verbreitet, ist natürlich ein Jagdunfall. Macht irgendwie Sinn. Es konnte keiner daran glauben oder wollte auch nicht daran glauben, dass so ein junger Mensch, der eigentlich gesund war, plötzlich verstirbt. Also deswegen ein Jagdunfall ist irgendwie noch realistisch. Dass die Geschichte ganz anders war, kommt dann die nächsten Tage heraus. Das heißt, Hoyos ist jetzt eigentlich in der Hofburg angelangt, in den Räumen von Kaiserin Elisabeth, trifft aber zuerst noch auf die Hofdame, auf die Ida Ferenczi. Die sieht ihm ja schon an, dass irgendwas nicht stimmt, also die wird nicht gleich erfahren, was passiert ist, aber dass etwas Schlimmes passiert ist, wird ihr klar gewesen sein. Das heißt, er spricht dann mit Kaiserin Elisabeth, die wohl relativ gefasst wirkt, dann hinübergeht in die Räume von Kaiser Franz Josef und ihm die Nachricht übermittelt. Aber, wie du schon gesagt hast, zunächst die Giftgeschichte. Also das heißt aber, das Kaiserpaar wusste dann doch schon, dass irgendjemand den Ruder vergiftet hat. Also es war nicht, dass er sich selbst vergiftet hat.
Das wird mit einem gewissen Sarkasmus und teilweise heute noch beschrieben, dass also die Herren der Schöpfung, das heißt eben Hoyos in erster Konsequenz, Coburg ein bisschen weiter hinten, weil der ist in Meierling geblieben, nicht persönlich dem Kaiser diese Mitteilung machen konnten, weil sie einfach den Mumm nicht dazu hatten, sondern einen Weg über die Frauen machen mussten. Das heißt eben die Ida Ferenczi, dann wird die Elisabeth informiert und erst die Elisabeth schiebt man dann rein, sozusagen, um dem Kaiser Franz Josef wirklich zu beichten. Also da läuft was völlig schief und die Katastrophe ist...
Aber finde ich eigentlich groß, dass man das... Lässt man irgendwie wirklich aus, aber eigentlich ist da war wieder so, das ist da waren die Frauen, die
dann das ran regeln mussten. Wirklich, die ran mussten, also sonst immer die Männer ganz vorn und eben da ist der Graf Paar und der Bombell und was weiß ich, wer noch alle irgendwie und die alle verstecken sie dann hinterm Kittel. Also so irgendwie wird das dann auch manchmal noch dargestellt und schon damals übrigens hat man da so ein bisschen, also gelacht ist der falsche Ausdruck, aber mit Häme reagiert, dass man eben da über die Hofdamen und so weiter die Dinge überhaupt einmal. Also niemand hat sich offensichtlich getraut, dem Kaiser Franz Josef unter die Augen zu treten, von denen, die da wirklich direkt verwickelt waren.
Ja.
Vielleicht noch die andere Seite kurz zu beleuchten, weil es wird eben dann sehr häufig gesprochen von Rudolf, von Kaiser Franz Josef, Elisabeth natürlich sowieso, aber es geht eben auch um die Mary. Wie wird Helene Wetscherer, die Mutter von Mary, die ganze Geschichte überhaupt einmal mitbekommen und wie wird sie reagieren? Sie schreibt das, es gibt eine Denkschrift, die sie einige Zeit später dann aufsetzen wird. Wie auch immer man diese Denkschrift bewerten möchte, sie beschreibt diesen Moment, wo sie dann wirklich mitbekommt, dass ihr Kind tot ist, in sehr drastischen, eindringlichen Worten, die eigentlich schon noch betroffen machen. Aus dieser Denkschrift kann man ein bisschen zitieren, um diese Stimmung vielleicht etwas einzufangen und es geht auch schon daraus hervor, dass Mary Wetscherer völlig anders behandelt wurde als der Kronprinz von Österreich. Das ist zwar wartbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und das ist nachvollziehbar, dass Helene Wetscherer das so sieht, wird Mary tatsächlich sehr pietät, oder Marys Leiche, Marys Körper tatsächlich sehr pietätlos behandelt und das über viele, viele Stunden hinweg. Die Leiche befand sich noch in demselben Zustande, in welchem sie tags zuvor zugleich mit jener des Kronprinzen aufgefunden wurde. Die Augen weit geöffnet und starr hervortretend, aus dem halb geöffneten Munde war ein getrockneter Blutstrom herausgequollen, der einen Teil des Körpers bedeckte. Die Arme ruhten leicht gebogen im Schoße, die linke Hand umschloss krampfhaft ein Taschentuch, welches nur mit Anwendung großer Gewalt aus der erstarrten Hand entfernt werden konnte. Bei der ersten Auffindung wurde die Leiche im Zimmer des Kronprinzen am Rücken liegend aufgefunden. Sie war jedoch von dort in ein anderes Zimmer übertragen, auf ein Bett gelegt und mit den Kleidern derart überdeckt worden, dass sie erst nach Entfernung der Kleider sichtbar wurde. An der armen Leiche wurde vielfach gefrevelt. Man hat ihr die Liebesdienste versagt, die dem entseelten Ebenbilde Gottes überall dort, wo christlicher Glaube herrscht, willig geleistet, ja selbst die heidnischen Völker in ihrer Art als heiliger Brauch verrichtet werden, um den Zorn der Gottheit nicht heraufzubeschwören. Volle 38 Stunden, nachdem sie ihre Seele in die Hände ihres Schöpfers zurückgegeben hatte, wurde sie blutbefleckt, die Augen starr, offen in einem Zimmer versperrt gehalten und nach endlicher Öffnung des Zimmers, ohne jedes religiöses Abzeichen, wie auf das Bett hingeworfen, vorgefunden. Den Kopf nach rückwärts gesunken, denn man hatte es nicht einmal der Mühe wert gehalten, das Haupt der Leiche zu stützen.
Interessant, sie schreibt, dass sie dem Schöpfer die Seele zurückgegeben hat. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie ermordet worden ist.
Du hast recht. Das
kommt mir jetzt so.
Ja, das ist. Nein, es ist schon wahr. Es ist eigentlich schwer zu interpretieren, ob das jetzt eine religiöse Floskel ist, die damals üblich war oder.
Ja, aber dass sie die Seele zurückgibt, wäre wie wenn das, wenn sie gestorben wäre, also selber entschieden hätte zu sterben, was sie schon gemacht hat. Aber ich meine, wie wenn sie abgedrückt hätte. So.
Also zumindest aus freiem Willen, nicht, oder? Kann man das so interpretieren vielleicht?
Kann man wahrscheinlich auch, aber ich sag mal, es ist nicht ganz klar mit der Aussage. Das finde ich eigentlich spannend, dass sie ihm nicht den Ball zuwirft, sondern eben sagt, sie hat ihre eigene Seele dem Schöpfer zurückgegeben.
Schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich eine gängige, ich finde es eigentlich eine hübsche Interpretation oder Aussage generell, eine hübsche Formulierung, aber was wirklich dahinter steckt.
Vielleicht ist es tröstender für sie, das so zu sehen.
Du hast recht, ja, so ein bisschen Trostes und sich an Gott zu wenden, das mag auch dahinter stecken.
Auf jeden Fall hart für eine Mutter.
Ja, sehr. Das geht dann noch weiter, also diese Denkschrift ist natürlich deutlich länger als die paar Sätze, die wir jetzt hier zitiert haben. Es geht über relativ lange Zeit hinweg eben so, dass an Mary gefrevelt wurde, wie sie selber schreibt, dass eben alle möglichen religiösen Dinge hier nicht eingehalten wurden. Also dass Mary arm ist natürlich, dass das System Habsburg, das da dahinter steckt, also keinerlei Skrupel zeigt, wenn es hart auf hart kommt, hier also wirklich Tabula Rasa zu machen, um die eigene Ehre, um die Familienehre, den Familiennamen und natürlich auch in weiterer Folge den Kronprinzen möglichst sauber zu halten. In diesem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnenswert, wie Baronin Wetscherer, so es geht ja um die Mutter jetzt, um die Helene, diese Katastrophe wirklich mitbekommen hat. Das beschreibt sie nämlich auch. Zum einen hat sie böse Vorahnungen. Also sie wird die ganze Nacht geplagt, von diesem 29. auf den 30. Jänner, dass da was passiert sein könnte. Das wird dann alles noch ein bisschen literarisch ausgeschmückt.
Naja, spätestens am 29. kommt die Tochter auch nicht mehr heim.
Ja, genau. Also es ist klar, dass da irgendwas nicht läuft. Helene Wetscherer und Herr Baltazzi, nämlich der Alexanderbruder, die waren auch beim Kraus. Also die machen dann in letzter Konsequenz nach einer ziemlich langen Debatte auch eine Anzeige. Das passiert am 29. Das heißt, also man hat eben schon irgendwie die Idee, da stimmt was nicht und die ist weg. Und der Kronprinz, es ist nicht ganz klar, ob der da drin steckt. Also offiziell ist es nicht ganz klar, ob das wirklich irgendwie damit zusammenhängt mit Rudolf. Aber das sind eben diese Dinge, dass sie die ganze Nacht dann eben sich hin und her wälzt im Bett und keinen Schlaf findet und so weiter.
Also die Helene Wetzerer geht doch zur Polizei, um zu sagen, dass der Kronprinz ihre Tochter entführt hat.
Naja, es wird vermutet, weil die Polizei sagt ja nicht viel dazu. Also der Kraus, der lehnt sich zurück. Sie machen was, sie machen aber nicht viel. Also die sind nicht sehr scharf drauf, die sogenannten Konfidenten, also die Vertrauten, dass man da echt tief bohrt und nachschaut, wo ist die jetzt?
Die sind so ungefähr vor dem Schloss gestanden, haben so geschaut, so, ja, nämlich, ich sehe sie nicht. Okay, lass uns wieder zurückfahren.
Aber wirklich, weil du hast recht, es war einer draußen und der ist übrigens mit demselben Zug rausgefahren, wie der Coburg dann am 30. in der Früh um ca. 8.15 Uhr, 20, wieder dann dort aufgetaucht ist, ist im selben Zug ein Polizist mit rausgefahren, der genau nichts gemacht hat. So wie du sagst. Der ist dort nur zweimal herumgelungert, ja, ist vielleicht mal herumgegangen, mehr oder weniger um das Anwesen, die Schultern gezuckt und gesagt, das war's jetzt, wir haben es nicht gefunden, wir gehen wieder. Also viel mehr war da wirklich nicht dahinter.
Aber es zeigt schon, dass sie es trotzdem auch für glaubwürdig
empfunden haben,
aber halt doch zu viel Angst hatten, wirklich was zu machen.
Man kann es vielleicht auch so interpretieren, dass man dann der Familie Wetscherer, weil die waren ja schon offensichtlich wirklich aufgebracht, die waren ja mehrmals dort. Also die Lene war nicht nur einmal am 29. dort und hat gesagt, hey, mein Kind ist weg und jetzt gehe ich wieder nach Hause und vielleicht findet es wen. Die waren ja mehrmals dort, ja, auch einmal mit dem Baldazzi zumindest gemeinsam, so ein bisschen als Alibi-Funktion, ne? Dass man sagt, okay, wir schicken da wen hin, wenn er nichts findet, können wir zumindest sagen, wir haben was gemacht. Das wirkt auch ein bisschen so. Ich versuche das immer vorsichtig zu formulieren, weil wir es eben nicht wissen. Ja? Also wir waren eben nicht dabei. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, also wie die Baronin Wetscherer das jetzt wirklich mitkriegt, zum einen durch diese Vorahnungen, das wird auch so beschrieben. Zum anderen kommt vom Ministerpräsidenten Taffy die versprochene Nachricht nicht. Sie hat mit dem Taffy nämlich eine kurze Unterredung gehabt am Vortag. Der meint, ja, sobald wir was wissen, kriegen sie ein Telegramm. Und das kommt aber nicht am 30. Und dann beschließt sie, in die Burg zu fahren, kriegt dann dort wirklich über die Frau Ferengi eine Audienz bei der Kaiserin. Das ist eine kurze Audienz. Und auch das wird jetzt wieder so beschrieben, dass die Baronin zur Ida Ferengi sagt, also das ist eine Frechheit und ich will jetzt wissen, wo meine Tochter ist, weil die Vermutung liegt sehr nahe, dass der Rudolf da mit drinnen hängt. Und ich will nur wissen, wo sie ist, dann hole ich sie ab und das Ganze wird quasi anonym und unter der Decke bleiben, also kein Skandal. Und die Ferengi sagt dann angeblich darauf, das können sie nicht. Sie können ihr Kind nicht abholen. Und verschwindet dann. 2 Minuten später taucht die Elisabeth auf. Also das ist so ein bisschen filmreif auch.
Das war ein bisschen unrealistisch, weil es wird nicht, die ist nicht befugt zu sagen, das geht nicht.
Ja. Das ist halt so ein, weißt du, so ein Move, ja, so ein künstlerischer. So würde ich das ein bisschen
interpretieren. Das Problem ist eben genau das an der Geschichte, dass alles, was die Wetzere erzählt, halt auch ein bisschen schwierig ist.
Ja, ja,
von Anfang an, denn sie wird kein großes Problem damit gehabt haben, dass sie mit Rudolf Kontakt pflegt. Denn sie wollte sowieso in die höhere Gesellschaft und wollte vor allem ein Teil der höheren Gesellschaft sein. Und sie waren ja schon relativ anerkannt, aber durch die, ja, auch Brüder war das Ganze immer so ein bisschen zwielichtig, weil eben Pferderennen und so ein bisschen Wetten und so, alles ein bisschen dubios. Also sie hatten irgendwie auch einen schlechten Ruf, aber am Ende des Tages sind doch alle hingegangen, weil die Feste waren eigentlich ganz unterhaltsam. So wird das irgendwie erzählt. Und eben auch die Wetzerer selber ja die Kaiserin kannte. Also wie wir auch schon im Prolog schon mal erwähnt haben, waren ja die Wetzerers keine Unbekannten, auch nicht für das Kaiserhaus. Das heißt, es war auch nicht so schwer, eine Audienz bei der Kaiserin zu kriegen. Noch dazu wusste Elisabeth ja auch schon, dass Mary und Rudolf nicht mehr im Leben sind. Und es war trotzdem das Sinnvollste, wenn die Kaiserin ihr erzählt, was passiert ist und was jetzt als nächstes geschehen wird. Weil die werden auch ausgemacht haben, was sie reden darf und was nicht und so weiter, dass das eben nicht ein großer Skandal wird. Aber im Endeffekt sind es beides Mütter, die ihre Kinder verloren haben. Richtig, also das hat sie auch verbunden. Es ist jetzt nicht so, es wird teilweise sehr kalt dargestellt, wie Elisabeth ja mit ihr umgegangen ist. Es gibt aber die Geschichte wieder von Marie Valerie, die meint, sie war fast schon schwesterlich mit Helene, weil sie eben beide getrauert haben und sie ja auch Mitleid für sie empfunden hat. Gibt es also wieder sehr viele Versionen.
Wieder mal, ja, das stimmt. Genau. Also die Helene Wetscherer spricht dann kurz mit, so schreibt sie das. Ja. Also wie gesagt, das ist die Sicht von Helene Wetscherer mit Elisabeth und da kommt es eben raus, dass beide Kinder tot sind und eben das Desaster seinen Lauf nimmt. Und sie verlässt die Wiener Hofburg dann überstürzt, so schreibt sie das, und vergisst dann zu fragen, auf welche Art und Weise eigentlich. Und vergisst sie deswegen auch zu fragen, zum einen wegen diesem Schockmoment, also das ist vielleicht nachvollziehbar. Und das Zweite, das so ein bisschen war wieder eigenwillig ist, wegen der Art der Erscheinung der Kaiserin von Österreich. Also das ist wieder so eine Geschichte irgendwie.
Weil sie ja ist wie eine Fee.
Ja,
so blendet also, man alles andere aus, selbst den
genau.
Tod
des also, Kindes. Ja, der, nur pro forma, das Wort Fee wird dann nicht gebracht und auch nichts Ähnliches, aber es wird ganz eindeutig gesagt, also die Kaiserin erscheint und ich vergesse dann irgendwie alles und bin weggelaufen, mehr oder weniger. Und so kommt diese echte Hiobsbotschaft dann in die Familie Wetscherer auch. Ja, oder so ähnlich. Also Helene beschreibt das halt so. Damit wir die andere Seite auch ein bisschen beleuchtet haben.
Und was wir auch nicht wissen, ist, was genau die Kaiserin denn überhaupt weiß, als Helene dann überhaupt bei ihr ist. Also welche Version sie dann wirklich kennt. Vielleicht war es ja die Version, dass Gift im Spiel war und noch nicht irgendwie von einem Revolver die Rede war. Das
ja, es ist
lässt sich auch nicht mehr herausfinden.
Helene beschreibt dann auch mehrere Dinge. Also sie benutzt das Wort Gift schon in weiterer Folge. Aber das Desaster nimmt halt mehr und mehr seinen Lauf. Sie wird relativ bald darauf Wien verlassen, allerdings nicht für lange, Richtung Venedig.
Und vermutlich nicht freiwillig.
Und
das
vermutlich
wird
nicht freiwillig.
Auch gesprochen worden sein, dass es wahrscheinlich besser ist, wegen dem ganzen Gerede, das kommen wird, dass sie einfach mal ein paar Tage Auszeit nimmt und ja, nicht erreichbar ist.
Richtig, das möchte man ihr wirklich trauen, auch dann damit zusammen, also sie beschreibt das wiederum in ihrer Denkschrift, dass eben diese Giftgeschichte, die ist noch aktuell zu dem Zeitpunkt und man legt ihr nahe, übrigens durch den Grafen Paar, also den Generaladjutanten Kaiser Franz Josefs, Wien zu verlassen mit einigem Nachdruck, wie du sagst, also das war sicher nicht ganz freiwillig, weil wenn es ein Giftmord war oder eine Giftgeschichte war, dann wäre Mary Wetscherer eine Mörderin gewesen und hätte den Kronprinzen von Österreich ermordet und das wäre in keiner Weise mehr tragbar gewesen. Also der Druck wäre so hoch auf die Familie Wetscherer einfach gewesen, dass die aus Wien verschwinden hätten müssen. Dass es dann ganz anders kam, Schüsse und so weiter, ist evident heute. Ja, war schwierig, nicht? Also es wurden ja relativ schnell viele Versionen. Die Presse hat dann noch ziemlich schnell die Version gebracht, es wäre ein Herzschlag gewesen oder ein Hirnschlag. Beides. Es gibt übrigens eine Zeitung, wo beides gleichzeitig im selben Artikel drinsteht, kurioserweise. Also auch die Version ist sehr früh schon aufgelaufen und wurde im Volk durch die Massenmedien, also die Presse in der damaligen Zeit, rasend schnell verbreitet.
Nicht zu vergessen generell Mundpropaganda. Das ging ja, also so eine Geschichte ging durch die ganze Stadt und es waren sicher alle geschockt, weil einfach keiner damit gerechnet hat, dass so ein gesunder junger Mann so früh stirbt. Ja. Die Ausmaße waren ja so nicht bekannt. Es wurde aber relativ bald gemunkelt, dass auch Mary Wetzerer nicht mehr am Leben sei.
Was ja auch auffällig ist, dann auch die waren in der Gesellschaft ja oft vertreten.
Ja, und deswegen glaube ich auch, dass es sehr wohl bekannt war, dass Mary und Rudolf sich gut gekannt haben.
Also, dass da so ein gewisses Nahverhältnis existiert, das, davon darf man ausgehen. Ja, dass sich die zwei ein bisschen besser kannten, als man so allgemein irgendwie verbreitet hat.
Ihr habt schon angesprochen, dass die Art, wie Mary zurückgelassen wurde dort, sehr pietätlos war, aber auch der letzte Weg von ihrem Leichnam war ja auch nicht unbedingt viel.
Es wurde nicht pietätvoller, so kann man es vielleicht
sagen. Genau.
Das Problem war auch, dass die Bevölkerung ja nicht wusste, dass noch jemand dort gestorben ist. Man hat es zwar schon vermutet, aber sicher wusste es keiner. Und damit das nicht auffällt, musste man Mary irgendwie aus diesem Schloss schaffen. Man kann es ja nicht wirklich, also netter formulieren.
Ja, wegschaffen.
Wegschaffen.
Ist zwar ein hässliches Wort, aber trifft zu.
Und deshalb hat man sie angekleidet. Die Onkel wurden ja ins Schloss zitiert, um eben Mary wegzubringen. Und das heißt, man hat sie dann angezogen, also man hat sie aus dieser Kammer wieder rausgeholt, angezogen und dann sind die Onkel, wie wenn sie noch leben würde, mit ihr zur Kutsche und dann haben sie sich dort hineingesetzt, also sie saß dann in der Mitte, gehalten von ihren Onkeln und dann wurde sie zum Friedhof in Heiligenkreuz gebracht. Sie wollten eigentlich in Alland begraben werden, so steht sie im Abschiedsbrief. Das ist nicht passiert, eben weil niemand wissen sollte, dass sie überhaupt da war. Und das war der unauffälligere Weg oder der unauffälligere Friedhof. Ein Stück eben weiter weg, wenn du es so willst heute. Am Friedhof hat dann ein Geistlicher gewartet. Dann wurde Mary in einen einfachen Holzsarg gelegt und in die Ecke der Selbstmörder. Da wurde sie dann begraben. Das war ihre erste Grabstelle. Wir werden später noch dazu kommen, dass das noch ein bisschen anders dann abgelaufen ist. Also sie wurde dann nochmal umgebettet, sagen wir es mal so. Und das war also in der Nacht- und Nebelaktion, wurde sie eben dort bestattet. Aber die Mutter Helene durfte dann nicht dabei sein.
Und auch diesen Onkeln hat man nicht sehr viel zugestanden. Wenn die Geschichte so stimmt, dann hat man ihnen Zeit gegeben für ein Gebet. Das heißt, vor diesem Sarg zu knien und zu beten und das für wenige Minuten. Und dann wurde sie eingesegnet ohne weitere.
Und eine Locke als Erinnerung durften sie mitnehmen.
Und, richtig, und eine Locke gab es auch noch. Also im Vergleich zum Kronprinzen von Österreich, eine sehr, sehr, sehr eigenwillige Form der Bestattung. Rudolf übrigens hat man an diesem 30. Jänner gegen 19.30 Uhr dann begonnen zu überführen, Richtung Wien, Richtung Hofburg zurück. War auch eine sehr aufwendige Geschichte, wurde ein eigener Sarg aus der Wiener Hofburg, sowas gab es nämlich, das war so eine Art Notfallsarg für Habsburger, die außerhalb des Großgebietes Wien verstorben sind, heimzuholen. Also der wurde aktiviert, dieser Sarg war auch relativ bekannt. Man hat ihn dann aus Meierling zurück in die Wiener Hofburg transportiert.
In Wien warteten schon Hunderttausende und haben dann auch den vorletzten Weg, sagen wir mal so, von Rudolf begleitet, nämlich Richtung Hofburg. Er wurde dann im Schweizerhof aufgebahrt in seinen Räumen und man weiß von Marie Valerie, dass sie, also ihre Mutter und sie, Franz Josef versprochen hatten, nicht dabei zu sein, wenn Rudolf ankommt. Sie sind aber wach geblieben, ist eh klar, da konnte natürlich keiner schlafen in dieser Nacht. Und es muss eine sehr merkwürdige Stimmung gewesen sein, dass es irgendwie auch, es hat geschneit, dunkel. Im Prinzip war es einfach totenstill in der Hofburg oder generell in Wien. Es haben ja alle getrauert oder waren fassungslos. Und Elisabeth und Marie-Valerie sind wirklich nicht hinübergegangen, haben aber mitbekommen, als die Kutsche im Burghof angekommen ist und sind dann am nächsten Tag hinübergegangen, um sich von Rudolf zu verabschieden. Und durch das Tagebuch von Marie Valerie weiß man auch, dass Elisabeth ihren Sohn noch einmal auf den Mund geküsst hat zur Verabschiedung. Und Marie Valerie beschreibt auch, dass er aussah, als würde er friedlich schlafen und dass er eigentlich glücklicher aussah im Tod als zu Lebzeiten.
Zu dem Punkt gibt es auch einige Darstellungen, die kann man auch relativ leicht im Internet heute noch finden, in diversen Biografien und Büchern auch. Also man sieht Rudolf eigentlich mit einem sehr fröhlichen Gesichtsausdruck und die berühmte Bandage, die er um die Stirn oder um den Kopf gewickelt hat. Also dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Auch Stephanie hat sich von ihrem Mann verabschiedet. Die hat ja auch nach dem Kaiserpaar, war sie eigentlich die Nächste, die dann von dem Tod ihres Mannes erfahren hat. Sie soll auch bestürzt gewesen sein. In ihren Memoiren erzählt sie ja ihr, dass sie zwar bestürzt war, aber schon geahnt hat, dass Rudolf irgendwas vorhat. Und hat irgendwie dann, bevor sie die Nachricht erfahren hat, irgendwie schon gedacht, dass irgendwie, dass er Selbstmord begangen hat. Also sie hat das irgendwie dann doch so eingeschätzt. Auch wenn sie dann sich eigentlich so erklärt, von wegen, es ist ihr ja so nicht aufgefallen. Was bei Stephanie nämlich auch noch vorkommt, ist, dass sie angeblich einige Monate vorher bei Franz Josef war und ihm angeblich gesagt haben soll, sie macht sich Sorgen, weil er ist so seltsam und er sagt komische Sachen und ebenso auf die Art, er ist eigentlich selbstmordgefährdet oder will irgendetwas tun. Franz Josef hat dann gemeint, wird schon wieder, alles nicht so schlimm, aber ob das so stimmt,
ja,
ist, glaube ich, auch eine, der Versuch von ihr, sich nachher dann reinzuwaschen als liebende, fürsorgliche Ehefrau.
Wie lange war er aufgebahrt bis zum Begräbnis?
Er wurde länger aufgebahrt als eigentlich gedacht, weil sich so viele verabschieden wollten. Wobei die Bevölkerung durfte sich nicht in den Räumen von Rudolf verabschieden, sondern er wurde dann noch einmal aufgebahrt in der Josefskapelle. Da durfte dann die Bevölkerung hin. Der Andrang war so riesig, es waren ewige Schlangen, die bis zum Michaelerplatz geführt haben, dass sie die Aufbahrung verlängert haben.
Dieser Aufbahrung vorangegangen ist noch die Autopsie des Kronprinzen von Österreich. Die hat ebenfalls in seinen Räumen, seiner Wohnung im Schweizer Trakt stattgefunden. Die ist deswegen ein bisschen im kollektiven Gedächtnis erhalten geblieben, weil erstens einmal die Originalaufzeichnungen, die Gesamtaufzeichnungen zur Autopsie verschwunden sind, und zwar relativ rasch, bis heute nicht mehr aufgetaucht, nicht zugänglich. Man weiß also nicht genau, was die Ärzte da tatsächlich alles geschrieben haben. Aber ein wichtiger Punkt ist, der sehr häufig angeführt wird, dass man versucht hat, Rudolf als geistig abnorm darzustellen, vor allem im Bereich eben des Schädels und der Gehirnanatomie, dass man da Anomalien gefunden haben wollte, die beweisen hätten sollen, aus damaliger Sicht, dass Rudolf eben ein mentales Problem hatte und dadurch dieser Selbstmord, wenn man so möchte, gerechtfertigt war. In weiterer Folge ist eine relativ bekannte Geschichte, die sich mittlerweile auch herumgesprochen hat, war ein katholisches kirchliches Begräbnis in den Reihen seiner Ahnen, seiner Habsburger Vorfahren überhaupt erst offiziell möglich. Das Ergebnis dieser Obduktion, dieser Begutachtung, wurde dann schon am 5. Februar 1889 offiziell verlautbart. Das heißt, österreichische Zeitungen durften das dann abdrucken. Beispielsweise, interessanterweise sogar das Vorarlberger Volksblatt, ja, hat sich dem angenommen und das wurde in mehreren Punkten dann Schritt für Schritt abgearbeitet, was genau rausgekommen ist. Gutachten vom 5. Februar 1889. Das Gutachten selbst. Erstens. Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlauchtigste Kronprinz, ist zunächst an Zertrümmerung des Schädels und der vorderen Hirnpartien gestorben. Zweitens, diese Zertrümmerung ist durch einen aus unmittelbarer Nähe gegen die rechte vordere Schläfengegend abgefeuerten Pistolenschuss veranlasst worden. Drittens, ein Schuss aus einem Revolver mittleren Kalibers war geeignet, die beschriebene Verletzung zu erzeugen. Viertens, das Projektil wurde nicht vorgefunden, da es durch die über dem linken Ohr konstatierte Ausschussöffnung ausgetreten war. Fünftens, es unterliegt keinem Zweifel, dass seine kaiserliche und königliche Hoheit sich den Schuss selbst beigebracht hat und dass der Tod augenblicklich eingetreten ist. Sechstens, die vorzeitige Verwachsung der Pfeil- und Kreuznaht, die auffällige Tiefe der Schädelgrube und der sogenannten fingerförmigen Eindrücke an der inneren Fläche der Schädelknochen, die deutliche Abflachung der Hirnwindungen und die Erweiterung der Hirnkammern sind pathologische Befunde, welche mit abnormen Geisteszuständen einherzugehen pflegen und daher zur Annahme berechtigen, dass die Tat in einem Zustande von Geistesverwirrung geschehen ist.
Die Beerdigung fand dann am 5. Februar 1889 statt. Wer nicht an dieser Beerdigung teilnahm, war Kaiserin Elisabeth und auch Marie Valerie hat darauf verzichtet, war aber nicht ungewöhnlich anscheinend. Die mitgegangen ist, war Stephanie und natürlich Kaiser Franz Josef.
Der wie üblich relativ gefasst gewirkt haben soll. Da gibt es noch ein paar Aussagen dazu, ganz vorne natürlich. gewesen und sehr kaiserlich, sehr pragmatisch, also wie man ihn halt so kennt. Wir haben das in anderen Folgen schon ein bisschen beschrieben. Den bringt nichts aus der Ruhe. Emotional zumindest in diesen offiziellen öffentlichen Momenten.
Bestattet ist Rudolf wie die meisten Habsburger in der Kapuzinergruft am Neuen Markt. Da gab es eben einen kurzen Gefühlsausbruch von Kaiser Franz Josef. Da waren aber dann auch nicht mehr so viele Schaulustige dabei. Aber so im Stillen ist er dann angeblich kurz vor dem Sarg zusammengebrochen, hat sich aber eben sehr schnell wieder gefasst und hat sich dann wieder um seine Regierungspflichten gekümmert. Also er hat sich da jetzt auch nicht eine Auszeit genommen, wie ihn das die Kaiserin vorgeschlagen hat, sondern er hat einfach am nächsten Tag wieder weitergemacht. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen die Problematik zwischen Rudolf und Franz Josef, also dass das wirklich relativ kaltes Verhältnis, unterkühltes Verhältnis zwischen den beiden war.
Was ja durchaus immer wieder auch hergenommen wird als ein Teilaspekt, ein Teilgrund, warum es überhaupt so weit hätte kommen müssen.
Trotzdem hat sich das Thema nicht sehr schnell gelegt. Es gab zahlreiche Theorien, was wirklich passiert ist. Bis heute in Wirklichkeit, muss man sagen.
Ist begründet auch dadurch, dass eben Mary Wetzerer in diese Kammer gekommen ist, dann einfach mal in der Nacht beerdigt wurde. Es gibt immer Todesnachrichten in den Zeitungen und da schon eben auch, dass Mary Wetzerer gestorben ist. Selbstmord begangen hat, aber eben nicht in Meierling. Also so genau stand das da nicht drin. Nur dadurch, dass eben ungefähr alle wussten, dass Mary und Rudolf sich kannten und sie eben dann nicht mehr da war, ist es relativ schnell rausgekommen, dass beide gestorben sind in dieser Nacht.
Interessant ist vielleicht auch, dass einige dieser Theorien, die ja teilweise sehr wild sind, von Menschen aufgestellt wurden, die in irgendeiner Art und Weise mit der Familie Habsburg, mit dem Haus Habsburg zumindest gekoppelt waren. Das heißt, Anverwandte, Arbeitskräfte, die teilweise auch erst Jahre später dann irgendwie eine Rolle gespielt haben im Haus Österreich, im Hause Habsburg und Dinge verbreitet haben vom Hörensagen, die ja zumindest in manchen Teilbereichen heute noch durch die Gegend schwirren. Nicht? Also der wahrscheinliche Ablauf dürfte der gewesen sein, dass Rudolf Mary in den Kopf schießt. Und da hat man viele Untersuchungen, auch übrigens neueste Zeit, versucht zu tätigen. Also da gibt es Bücher, die sind durchaus auch in unseren Jahren erst heute erschienen, während Rudolf sich danach selbst richtet. Also da dürfte kein Gift im Spiel gewesen sein, Mary dürfte nicht ihn zuerst umgebracht haben, es dürfte keine dritte Person oder dritte Personen da in diesem Zimmer irgendwie anwesend gewesen sein. Aber es gibt Theorien zu all diesen Geschichten, die teilweise jetzt durch jüngere, neuere Funde und Belege auch schon stark entkräftet sind.
Aber man darf nie vergessen, es wurde nur Mary Wetzerer untersucht und niemals Kronprinz Rudolf.
Zumindest weiß man es nicht. Ne? Das Ergebnis
ja, ist verschwunden. Das Ergebnis, das es gibt, ist verfälscht. Das wissen wir auch. Deswegen gibt es eigentlich nichts.
Genau, das ist schwierig. Was man aber schon weiß, Mary eben wurde illegalerweise exhumiert bei Nacht und Nebel, Anfang der 1990er Jahre, ich glaube 1992, durch einen Hobby-Historiker, der unbedingt Licht in die Sache bringen wollte. Das heißt, der Sarg wurde geöffnet, was übrigens einer der Gründe dafür ist, dass Mary mehrere Särge im Zuge ihre Geschichte bekommen hat, alles in allem. Und da hat man genau reingeschaut und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Frau, es ist eine Frau, eine weibliche Leiche, die man in diesem Sarg gefunden hat, tatsächlich Mary Wetzerer, würde vom Alter passen, würde ungefähr von der Größe passen und da erkennt man tatsächlich eine Kopfwunde und zwar durch eine Schussverletzung. Das heißt Gift, Schwangerschaftsabbruch, ein Missglückter, auch das ist so eine Geschichte, die sehr lange kursiert hat, also eine Verblutung Mary Wetzerers durch eine misslungene Abtreibung beispielsweise. Solche Dinge kann man mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit mittlerweile ausschließen. Es gibt auch die Geschichte, die ist jetzt nicht mehr so aktuell, kennt man nicht mehr so sehr, vom sogenannten amerikanischen Duell. Da wäre Mary, um deine Sache weiterzuführen, eigentlich nur ein Nebenaspekt gewesen oder das anders auszudrücken, also zur falschen Zeit am falschen Ort. Mary war in Rudolf natürlich verliebt, sie ist mit ihm mitgefahren. Tatsächlich aber hätte sich Rudolf umbringen müssen, weil er mit einer völlig anderen Dame eine Liaison gehabt hätte, aus der eine Schwangerschaft hervorgegangen wäre. Das wäre die Fürstin Auersperg gewesen, beziehungsweise die Tochter selbiger. Und deren Bruder Auersperg, eine sehr alte österreichische Familie des Hochadels, hätte Rudolf gezwungen, sich das Leben zu nehmen aus Ehrengründen, weil sonst wäre das Ganze eskaliert. Und Rudolf hätte nur mehr wenige Wochen Zeit gehabt, um sich auf diesen Selbstmord vorzubereiten. Auch das war eine Zeit lang recht gängig, diese Hypothese.
Ich glaube ja auch oftmals wurden all diese Theorien wirklich verwendet, um das Thema auszuschlachten, um auch Verkaufszahlen sicher zu erhöhen. Weil wir wissen in gut wie allen Memoiren, die es so gibt, es gibt immer ein Kapitel zu Meierling. Und da hat man immer wieder versucht, das Interesse, das wohl immer noch da war, auch beim Publikum anzuheizen.
Durchaus. Also das geht vom berühmten Eugen Ketterl, wie gesagt, der Haus- und Leib- und Hofdiener Kaiser Franz Josefs, der übrigens zu dem Zeitpunkt noch lange nicht im Dienst war, der seine eigene Theorie geschmiedet hat. Das geht über diverse andere Habsburger Nebenschauplätze. Den Herrn Wölfling haben wir ja schon porträtiert in einer unserer Folgen zuvor, der da auch seine eigene Meinung dazu hatte. Larisch sowieso auch. Also es gibt viele, viele, viele Leute, die da alle möglichen seltsamen Dinge aufs Tableau gebracht haben.
Genau, und auch die letzte Folge vor unserer Meierling-Trilogie, auch die angebliche Tochter der Kaiserin, hatte ja auch ein eigenes Kapitel, obwohl die mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nichts damit zu tun hatte, mit der ganzen Familie, und dennoch hatte die auch Theorien, die sie als Insiderwissen sozusagen verkauft hat.
Also die Krönung der Kuriositäten, das stimmt schon.
Ja, zu den Theorien haben sich ja auch bekannte Menschen geäußert. Also da gibt es dann immer wieder Raum für Spekulationen. Zum Beispiel hat sich auch geäußert Erzherzog Ludwig Victor.
Genau, der kleinere, jüngere Bruder oder einer der jüngeren Brüder von Kaiser Franz Josef. Der meint kurz und bündig, die ganze Wahrheit ist so schrecklich, dass man sie nie wirklich gestehen kann. Auch Kaiser Franz Josef äußert sich eigentlich mehrmals dazu, was er beispielsweise gesagt hat zu Herzogin Maria José. Das ist die Gemahlin von Herzog Karl Theodor, also dem jüngeren Bruder von seiner Gattin Kaiserin Elisabeth. Franz Josef sagt, angeblich, ich konnte nicht anders handeln. Es ging um die Existenz des Thrones, um das Schicksal der gesamten Monarchie. Wenn ich die Wahrheit gesagt hätte, wäre ein schwerer politischer Konflikt ausgelöst worden. Und das konnte ich nicht. Und deshalb musste ich alles auf den armen Rudolf sitzen lassen. Nach meinem Tod wird alles veröffentlicht. Dann wird der arme Rudolf rehabilitiert. Wie wir heute wissen, wurde nichts Wesentliches veröffentlicht. Nein. Eine Rehabilitation Rudolfs hat so eigentlich nicht stattgefunden.
Mehr Fragezeichen überall.
Es kommen mehr Fragezeichen hinzu, als weggefallen sind, wenn man solche Dinge tatsächlich glauben möchte.
Genau.
Beispielsweise auch die Johanna Högler, eine vielleicht nicht so bekannte historische Größe, Oberin des Karmeliterinnenklosters, sagt im Jahr 1983, also das sind schon Zeiten, die nicht mehr ganz so weit in der Vergangenheit liegen.
Das sind 100 Jahre zwischen dem
eigentlichen Vorfall und dem, was sie sagt. Wir im Kloster haben schon immer gewusst, dass der Thronfolger ermordet worden ist. Das haben wir von jenen Schwestern erfahren, die nach dem Umbau des Jagdschlosses nach Meierling gezogen sind. Also das Ganze wird noch mysteriöser, man beinahe. Auch noch interessant, sich das anzuschauen, Graf Rudolf Taffe. Der Name Taffe ist klingend im alten Österreich, damals Ministerpräsident. Allerdings war das damals ein Eduard Taffe und das dürfte ein Nachfahre sein, also ein Rudolf Taffe, der schreibt, und zwar im Jahre 1978. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen irgendeine Information zu geben, wo sich die Meierling-Taffe-Papiere befinden. Ich weiß es nicht. Sie existieren, das weiß ich sicher. Eduard sprach über sie mit mir. Und danach sagt er, ich bin der Ansicht, diese Papiere würden bestätigen, dass Rudolf ermordet wurde. Sicherlich nicht von den Baltazis, aber wahrscheinlich von Österreichern. Eduard sagte mir, dass Rudolfs Tod schrecklicher war, als man sich vorstellen kann. Daher wollte der Kaiser diese Papiere nicht in den offiziellen Akten, die mit der Affäre in Zusammenhang standen. Abschließend sei auch noch Moritz Scheps zitiert, ein persönlicher Freund Rudolfs, der Herausgeber des berühmten Wiener Tagblatts. Der sagt unmittelbar nach dem Tod Rudolfs, er sei überzeugt, dass niemand an die Möglichkeit eines Selbstmords glaube, da man einen Selbstmord mit einem kaiserlichen Prinzen nicht recht in Einklang bringen könne. Er bedauere, dass etwas verschwiegen werden könnte.
Mit vielen Stimmen wird immer deutlicher, was für ein Geheimnis immer noch drum gemacht wurde. Und das sind teilweise Stimmen aus dem 1980er Jahren, also man sieht, wie weit die Wellen schlagen bis heute.
Ja, und eben auch wirklich bis heute immer noch einige gibt, die nachforschen und des Rätsels Lösung finden wollen.
Man muss ja auch sagen, Mary wurde ja nicht nur einmal exhumiert. Es gab ja sogar, also noch davor, vor dem Grabraub 1992, noch ein Geschehnis.
Das ist richtig. Es gab noch ein Geschehnis und das datiert ins Jahr 1945, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, als Truppen der Roten Armee über die Region Heiligenkreuz Richtung Wien vorgerückt sind. Der Friedhof Heiligenkreuz dürfte zu diesem Zeitpunkt eine Art von Lager dargestellt haben oder das Areal rund um den Friedhof. Beschrieben wird beispielsweise, dass die Friedhofskapelle, die es ja heute immer noch gibt, die kann man sich, man kann zwar nicht rein, aber man kann sich's anschauen durch die Fenster und das Tor, als Feldküche für die russischen Soldaten gedient hätte. Und dass zumindest einige dieser russischen Soldaten Gräber aufgemacht haben, also geplündert hätten, die vielversprechend ausgesehen haben, weil man darin einen Preziosen vermutet hat. Und Marys Grab war eines davon. Es war nicht das einzige, es gab dann noch eines, und zwar von einem Abt, der Mönche von Stift Heiligenkreuz, das ebenfalls aufgebrochen wurde. Aber auf diese Art und Weise wurde Mary bereits lange Zeit vor den 1990er Jahren gestört in ihrer Totenruhe. Den Sarg gibt es noch, also dieser von den russischen Soldaten aufgehackte, aufgeschnittene Sarg, der wurde mit einer Gartenhacke übrigens geöffnet, auf sehr brutale Weise, das kann man sich noch anschauen, das ist im Museum in Meierling tatsächlich noch zu sehen.
Und das haben wir noch nicht gesagt, dass Mary ja nicht in der Selbstmörderecke geblieben ist, sondern man Helene dann doch die Chance gegeben hat, sie richtig zu bestatten in einer Gruft. Dieser Sarg sieht denen in der Kapuzinergruft sehr ähnlich, also es ist auch die Frage, weil er ja ein teurer Sarg war, ob der nicht das Kaiserhaus dazu gezahlt hat oder überhaupt finanziert hat. Und was eben Helene auch gemacht hat, ist eben diese Kapelle. Das hat sie ja auch mit dem Geistlichen von Heiligenkreuz ausgemacht, dass es dann ein Altarfenster zu Ehren Marys gibt, aber nicht nur Marys, sondern auch zu Ehren ihres Bruders, der, wie wir schon erwähnt haben in der ersten Folge, ja bei dem Brand des Ringtheaters zu Tode kam. Also man kann zwar nicht in diese Kapelle hinein, aber man sieht von außen das Fenster. Das ist so eine Mariendarstellung. Kurz war die Überlegung, dass die Züge von Helene haben sollte. Das wurde ihr aber dann verweigert, weil das war dann doch, ja nicht Gotteslästerung, aber es war auf jeden Fall nicht ganz so
zu viel
gewagt.
Und vor ihr kniend, also links der Bruder Ladislaus und rechts Marie, die kniend vor der Maria dargestellt sind. Mary wollte, dass man immer am 13. Jänner, und das schreibt sie in einem ihrer Abschiedsbriefe, eine weiße Gardinie auf ihr Grab legt. Das war sozusagen der letzte Wille von Mary. Und wir wissen, dass Helene das Grab regelmäßig besucht hat, vor allem in den ersten Jahren. Und dass auch Kaiserin Elisabeth, wenn sie in Meiling draußen war, auch bei dem Grab war und gebetet hat oder zumindest Blumen niedergelegt hat oder an sie gedacht hat.
Ist vielleicht für uns heute nicht mehr von so großer Bedeutung, aber damals hatten ja auch Blumen eine große Bedeutung. Wofür stand eine weiße Gardinie?
Ja, die weiße Gardinie stand für die Reinheit einer Beziehung. Was bleibt von Meierling? Was sind die Auswirkungen?
Was bleibt? Viele Theorien, viele krude Theorien.
Bis heute.
Richtig.
Noch dazu.
Jede Menge davon. Die Auswirkungen, die wohl wichtigste direkte für das System Habsburg, der Thronfolger ist weg. Wer wird der Nächste werden?
Und da geht man in der Reihenfolge
ja
weiter zum Bruder von Kaiser Franz Josef, nämlich Karl Ludwig. Und gar nicht mal Franz Ferdinand, wie die meisten vermuten.
Genau, du sagst es. Also der wird immer übersprungen in diversen Büchern und so weiter. Es wäre Karl Ludwig gewesen. Aber der wird ja auch das Zeitliche segnen.
Weil er gerne Wasser trinkt.
Ja, in dem Fall aus dem Jordan.
Wenn ihr mehr wissen wollt darüber, beim unserer Folge über das Klimt-Bild,
oh ja,
sprechen wir auch über Karl Ludwig.
Ganz kurz, es waren eigentlich mal 2 Stunden, wir haben Anna hat es gekürzt auf 15 Minuten.
Jetzt lass mich doch auch mal, ich will auch was sagen. Karl Ludwig, über den sagt ja sonst keiner was.
Okay,
also, ja,
also der war tot.
Dann der wohl berühmteste in dieser Reihe von Traurigkeiten, Franz Ferdinand. Über den wisst ihr wahrscheinlich ein bisschen Bescheid, also sein Ende, eben dieser Anschlag in Sarajevo und danach.
Kam noch der Karl?
Der Großneffe Karl. Karl der Erste, dann wirklich noch firmierte als Kaiser von 1916 bis 1918. Was wurde aus anderen wichtigen Protagonistinnen bei dieser ganzen Geschichte? Helene Wetscherer beispielsweise?
War in Wien weiterhin verpönt. Der Name Wetscherer an sich, sag ich mal, wurde totgeschwiegen. Sie hat sich auch immer mehr aus Wien zurückgezogen. Wer weniger darunter gelitten hat, waren dann die Brüder, also die Baltazis. Sie sind weiterhin in Wien geblieben, also auch mit der Frau Edenau weiter verbandelt gewesen. Also sie haben Pferdezucht betrieben und so weiter. Also bei denen ist alles so weit weitergegangen. Das hat denen nicht wirklich geschadet, weil man aber auch mit ihnen nicht unbedingt Wetzerer als Name
Ja, assoziiert hat einfach.
Assoziiert genau. hat, Stimmt. sondern eben dadurch, dass Baltazzi war das irgendwie getrennt und so konnten die einfach, ja, ihrer Wege gehen. Bei Helene weiß man relativ wenig aus den letzten Jahren. Man kennt auch zum Beispiel keine Fotografien. Also die einzigen, die es gibt, ist, wo es eben noch eine junge Frau ist. Aber aus der späteren Zeit sieht man nicht sehr viel. Es gibt dann immer wieder Zeitungsartikel, wo auch drin steht, dass man die alte Frau mit dem Fahrrad in der Nähe vom Baden gesehen hat, dass sie aber eher heruntergekommen ist und auch wohl nachher nicht mehr über Meiling gesprochen hat. Also anscheinend auch mit den Zeitungen nicht geredet hat, weil sonst würde es ja irgendwelche Artikel geben. Also sie hat sich wohl wirklich zurückgezogen, hat, wie du schon erwähnt hast, eigentlich alle ihre Kinder überlebt.
Ein wahrscheinlich eher trauriges, vielleicht auch einsames Leben in finanziellen Nöten dann noch geführt.
Wie ist das Kaiserpaar mit der Situation dann umgegangen? Man weiß, dass Elisabeth noch sehr lange in der Nähe von Franz Josef geblieben ist. Also sie ist sehr lange in Wien geblieben, aber dann noch mit ihm gemeinsam nach Budapest gereist. Im 1889 war das Jahr, wo sie, glaube ich, die längste Zeit seit Jahren wieder mit Franz Josef beisammen war. Und sie soll sich, so kennt man das aus den Quellen, also ich sage jetzt mal vor allem Marie Valeries Tagebuch ist da die Hauptquelle, sehr um Franz Josef bemüht haben und eben auch sehr viel drumherum geregelt. Sie ist auch, so sagt es Marie Valerie, sehr stark geblieben die erste Zeit. Aber als es dann ein bisschen nachgelassen hat oder sie Franz Josef langsam wieder in den Alltag gefunden hat, was eben bei ihm ja eigentlich relativ schnell gegangen ist, ist Elisabeth dann zusammengebrochen und hat sich eigentlich nie wieder von dem Selbstmord ihres Sohnes erholt. Sie ist wirklich in Depressionen verfallen und hat Wien dann fast komplett gemieden, weil sie einfach auch das Gebäude nicht mehr ertragen hat, weil sie einfach dort die Erinnerungen mit Rudolf hatte. Wie erging es dann der Ehefrau von Kronprinz Rudolf, Stefanie? Die ist die meiste Zeit dann von Wien geflüchtet, war sehr viel auf Reisen, hat teilweise auch ihre Tochter mitgenommen und das war auch so ein bisschen, um sich selber abzulenken. Und was man nicht vergessen darf, es war einfach sehr schwierig für Stefanie überhaupt am Hof noch zu bleiben, weil man ihr einfach den Vorwurf gemacht haben, dass es auch an ihr lag, dass sie sozusagen die Ehe zerstört hat oder dass er deshalb auch in den Tod gegangen ist, weil die Ehe eben nicht so funktioniert hat oder nicht so glücklich war, wie es hätte sein sollen. Also das war ja schon hofbekannt, dass es da gekriselt hat, weil so ganz konnten sie das auch nicht verbergen. Aber man hat ihm die Schuld gegeben, dass sie sich da nicht mehr drum bemüht hat. Wir wissen ja auch, warum sie sich nicht wirklich bemüht hat, denn die Ehe bestand nun mal nur noch auf dem Papier, denn sie hatte ja bereits ihre große Liebe oder ihre neue Liebe gefunden und das war der Graf Arthur Potocki.
Über dem haben wir auch in Folge 1 auch schon gesprochen.
Der Jagdfreund von Kronprinz Rudolf.
Genau.
Der eben noch im Dezember 1888 mit Kronprinz Rudolf Briefe geschrieben hat. Rudolf vermutlich von dieser Beziehung auch wusste. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, das nicht zu wissen. Hat sich vermutlich ausgemalt, dass sie, wenn dann die Witwen oder die Trauerzeit vorbei ist, dass sie dann eine Beziehung oder auch vor allem eine Heirat mit Potocki eingehen kann. Da hat aber wieder das Schicksal zugeschlagen, denn Potocki ist bereits 1890 an Zungenkrebs verstorben. Das heißt, das war wieder der nächste Schicksalsschlag. Sie hat sehr lange gebraucht, um sich davon zu erholen, weil da hat sie wirklich sehr stark getrauert. Und ich glaube, man sieht auch sehr gut die unterschiedliche Wertung dieser zwei Beziehungen an den Grenzen, die Stefanie zur Beerdigung geschickt hat oder niederlegen hat lassen. Bei Rudolf war es eine Mischung aus Vergissmeinnicht und weißen Rosen. Und bei Arthur Potocki waren es rote Gardenien und weiße Rosen. Und die rote Gardenie steht für eine geheime romantische Liebe.
Also immer Symbolismus, der da mitspielt.
Das ist eben etwas, was weniger wir so sehen, aber wir wissen, dass das eben damals sehr stark verbreitet war, dass eben auch sehr viel Bedeutung hinter Blumengeschenken stand und auch generell der Aberglaube sehr verbreitet war. Das sieht man auch in dem Abschiedsbrief von Mary an ihre Schwester Hannah, wo sie die Lebenslinie ihrer Hand erwähnt. Weil Mary war noch einige Tage vor Meierling bei einer Wahrsagerin und da sieht man eben, wie wichtig der Aberglaube damals für die Familie Wetzerer und eben generell im 19. Jahrhundert, glaube ich, wichtig war. Ja, wie erging es Mizi Kaspar, der großen Liebe von Kronprinz Rudolf? Rudolf vermachte ihrem Testament 30.000 Gulden. Damit hat sie sich dann zur Ruhe gesetzt, hat sich ein Haus gekauft in der Paningelgasse und hat sich dann eigentlich nie wieder zum Thema Meierling zu Wort gemeldet. Sie stirbt dann am 29. Jänner 1907 in Wien an einer Rückenmarksentzündung, vermutlich ausgelöst durch eine Syphiliserkrankung. Wenn man von Aberglauben hält, ist es eben interessant, an welchem Tag sie gestorben ist. Eben der 29. Jänner um 1 Uhr und das war eigentlich der Tag und auch die Uhrzeit, wo sie Kronprinz Rudolf das letzte Mal gesehen hat.
Ja, eine der wohl schillerndsten und auch wichtigsten Figuren neben Kronprinz Rudolf und Mary Wätscherer in dieser gesamten Affäre wäre Gräfin Marie Larisch gewesen, die als Schlüsselfigur, als Mediatorin diente, die als Persona non grata dann vom Wiener Hof verwiesen wurde. Interessanter Aspekt, weil sie immerhin die Nichte der Kaiserin von Österreich war. Also all das sind Dinge, die da zum Tragen kamen. Das weitere Schicksal von Gräfin Larisch ist durchaus spannend, und zwar schon deswegen, weil die meisten Autoren mit dem Ende von Meierling auch mit Gräfin Larisch einfach abbrechen und man gar nicht weiß, was aus der so genau geworden ist. Wir wollen uns in einer der kommenden Folgen mit Marie Larisch oder vornehmlich noch Gräfin, später übrigens nicht mehr Gräfin, ein bisschen genauer auseinandersetzen, auch aufgrund von Hörerinnenwünschen. Und das werden wir machen, weil die ist ziemlich spannend und ihr weiteres Schicksal wird in vielerlei Hinsicht durchaus unorthodox verlaufen. Also ein bisschen Geduld noch, die Gräfin Larisch wird noch eine Hauptrolle spielen in der Porzellanfuhre.
So viel können wir verraten, es wird sehr unterhaltsam.
Oh ja, absolut, also die hat's drauf.
Nach der Geschichte von Meierling gibt es eigentlich nur Verlierer und Verliererinnen, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, bis auf eine Person, die uns ja jetzt schon die letzten Folgen auch begleitet hat, also immer anfangs vor allem, nämlich der Maler Tadeusz Adjukiewicz. Wir wissen aus einer der vorigen Folgen, dass Kronprinz Rudolf ja eine Uniform im Atelier des Malers gelassen hat, damit der weitermalen konnte, wenn Rudolf nicht da war. Und nachdem Rudolf gestorben war, hat der Maler die Uniform wieder zurückgebracht in die Hofburg. In dieser Uniform wurde angeblich ein Brief gefunden. Also was drin stand, wissen wir nicht. Aber es wird gemunkelt, dass es ein Brief war an die Gräfin Larisch. Und da ging es um eine Geldforderung. Eine ziemlich große Summe. So wie die Geschichte erzählt, dass Tadeusz eben diesen Brief angeblich nicht einmal angesehen hat und eben die Uniform einfach so zurückgegeben hat. Und der Kaiser begeistert war davon, dass er wohl nicht darüber getratscht hat, dass er sehr diskret mit dieser Situation umgegangen ist. Und zum Dank hat er ihm dann einen Ring geschenkt mit den Initialen des Kaisers. Also da weiß man schon, da steckt mehr dahinter. Und nicht nur das, er hat ja auch das letzte Gemälde des Kronprinzen angefertigt. Und dieses Gemälde war das bekannteste Bild in der damaligen Zeit. Also es hat dann auch sehr schnell die Runde gemacht, es wurde auch ausgestellt. Jedenfalls hat er dann sehr viele Aufträge bekommen vom Kaiserhaus und auch von Stephanie, das eben auch teilweise wollten sie nochmal das Gemälde von Rudolf, also wollten eine Kopie des Gemäldes für sich haben. Oder auch der Kaiser Wilhelm war dann Kunde und auch Edward, unser geliebter Dirty Birdie, ließ sich von ihm porträtieren. Er wird dann auch als Hofmaler angesehen eigentlich, so als inoffizieller Hofmaler, verdient richtig viel Geld eine Zeit lang und dann kommt es aber so raus nach ein paar Jahren in den Zeitungen, dass er wohl nicht mehr im Atelier zu finden ist und die Gläubiger schon auf ihn warten und keiner weiß, wo er eigentlich ist. Also er verschwindet ein paar Jahre, weil er nicht zahlt, kommt dann aber wieder zurück und einer der ersten, die ihn dort wieder besuchen und das aber offiziell auch in der Zeitung steht, ist dann Kaiser Franz Josef. Und das würde dafür sprechen, dass diese Rolle, die er hatte, da rund um Meierling wohl auch so gewesen ist. Weil sonst hätte er ihn nicht so protegiert.
Ist ungewöhnlich, ja, sowas. Also, dass da vielleicht mehr dahinter steckt, dass das heute noch irgendwie greifbar ist.
Und das Gemälde, das ja eine große Rolle in unseren Folgen spielt, wo kann man das heute sehen?
Das Original kann man heute leider nicht sehen. Das befindet sich noch im Privatbesitz. Das ist eben das, wo die drei Reiter im Hintergrund zu sehen sind. Eine Fassung befindet sich aber in der Hofburg, im großen Salon von Kaiser Franz Josef. Und eine Skizze ist auch noch erhalten, befindet sich auch in der Hofburg im kleinen Salon von Kaiserin Elisabeth. Und es gibt noch eine weitere Fassung, die befindet sich im Heeresgeschichtlichen Museum, ist dort aber nicht ausgestellt im Moment. Die Fassung stammt vermutlich von Stephanie, beziehungsweise wurde es für Stephanie angefertigt und war dann im Nachlass von Elisabeth Petznek, also der Tochter von Kronprinz Rudolf, zu finden.
Die Bedeutung der Affäre Meierling, der Skandal, der dahinter steckt, drückt sich vielleicht auch ein bisschen darin aus, was mit dem Jagdschloss selbst passiert ist. Es ist möglich, ein ganzes Jagdschloss so umzubauen, umzugestalten, es mehr oder weniger schleifen zu lassen, dass alle Erinnerungen, so wollte es offensichtlich aber Kaiser Franz Josef, daran ausgelöscht werden. Franz Josef hat das ganze Areal weiträumig umgestalten lassen, das heißt Besucher, die heute hinfahren, Und das kann man, denn mittlerweile ist ein Teil davon zugänglich in Form eines Museums, das man sich durchaus anschauen kann mit interessanten Artefakten darin. Wir haben den Sarg beispielsweise erwähnt, der dann eben von den Mitgliedern der Roten Armee, von Soldaten der Roten Armee aufgebrochen wurde. Abschiedsbriefe von Mary und ähnliche Sachen mehr sind darin zu sehen. Trotzdem ist von dem Originalgebäude in der Form nicht mehr sehr viel zurückgeblieben.
Und da sieht man auch wieder den religiösen Zugang von Kaiser Franz Josef, denn an der Stelle, wo die Tat geschehen ist, also eigentlich das Schlafzimmer von Kronprinz Rudolf, aber auch ein bisschen mehr, ist jetzt eine Kapelle. Und wirklich dort, wo das Bett stand, also wo man die beiden gefunden hat, ist heute ein Altar. Das heißt, dort hat man einfach die Möglichkeit, für die beiden zu beten. Und es beten sehr viele in Meiling für die zwei, denn dort befindet sich jetzt auch der Orden der Karmeliterinnen.
Also es wurde umgewidmet in ein Kloster, das in der Zeit Franz Josefs initiiert wurde und heute immer noch besteht. Und wenn man von diesem Hauptraum, in den man hineinkommt, wenn man diese Pforte öffnet, nach links schaut, dann würde man ursprünglich das Zimmer von dem Kammerdiener Loschek sehen. Heute ist es eine kleine Seitenkapelle geworden und da befinden sich nun zwei Dinge drinnen, die sehr spannend sind, die vielleicht noch von denen ein bisschen skizziert werden sollten.
In dem ehemaligen Loschek-Raum befinden sich zwei Kuriositäten. Das eine ist eine Mariendarstellung als Mater Dolorosa, die von Kaiserin Elisabeth gestiftet worden ist. Kurios ist, dass das Herz der Maria durchbohrt wird von einem Schwert. Und wir wissen ja mittlerweile schon, dass Elisabeth auch auf diese Art und Weise zu Tode kommt, 1898. Das zweite Kuriose ist der Betstuhl. Dort sieht man auch ein Bild von Franz Josef, der auf diesem Betstuhl kniet. Dieser Betstuhl wurde angeblich, so gibt es eben die Geschichte, gebaut aus dem Bett, aus dem Schlafzimmer von Kronprinz Rudolf. Offiziell befindet sich das Bett ja heute im Möbelmuseum. Aber ja, das lässt noch immer einige Fragen offen, ob denn wirklich das Originalbett ist. Denn es gibt einige Zeichnungen aus dem Zimmer von Meierling und da schaut das Bett eigentlich ganz anders aus, als dass das heute im Möbelmuseum ausgestellt ist. Stellt sich auch die Frage, warum ein Kaiser ein halbes Schloss abreißen lässt, aber das Bett, in dem das Ganze passiert ist, aufheben sollte. Also das
passt nicht gut zusammen.
Genau, ist eigentlich, macht mehr Sinn, wenn es wirklich der Betstuhl geworden ist, wo man jetzt noch immer für die Seelen beten kann. Ja. Also es sozusagen umfunktioniert worden ist.
Ja, so wie der Raum.
Genau.
Am Ende, ja. Ja, damit sind wir am Ende unserer Trilogie über Meierling angekommen. Wir wollen uns ganz recht herzlich noch bedanken beim Museum Meierling, wo wir sehr, sehr viele Informationen bekommen haben, Literaturverweise.
Und die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind.
Ohne deren Hilfe diese Folgen sicherlich nicht so umfangreich und informativ geworden wären. Also vielen Dank auch nochmal dafür.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und zum Abschluss möchten wir jetzt noch Bertha Zuckerkandl, die Tochter von Rudolfs Bekannten Moritz Scheps, zu Wort kommen lassen, die die Gründe dieses Selbstmordes sehr gut beschreibt.
Und so starb Kronprinz Rudolf, der so große Dinge hätte für die Welt vollbringen können, dessen Herrschaft Österreich vor der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts bewahrt hätte, in den Armen seiner Geliebten. Er starb nicht, wie der authentisch verbürgte Ausspruch seines Vaters, des Kaisers Franz Josef, gelautet hat. Mein Sohn Rudolf ist wie ein Schneidergeselle gestorben. Nein, Rudolf starb an Österreich, weil er an dessen Zukunft verzweifelte. Er starb an seines Vaters starrer Despotie. Er starb, weil er die Freiheit liebte und nur Unterdrückung sah. Er starb, weil er in wahrhaft prophetischer Art den Zerfall seines Landes ahnte. Weil er die Gestalt des Kaisers Wilhelm als schweren Albdruck empfand, weil seine Abneigung gegen das deutsch-österreichische Bündnis unerträglich auf ihm lastete. Er starb, weil sich die rebellische Seele dieses großen Geistes gegen die Fesseln, die ihn knebeln wollte, zur Wehre setzte.
Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Potocki kam rote Gardinen.
Rote Gardinen.
Gardinen, ja.
Potocki mit seinen alten Vorhängen.
What is love?
What is love?
Eine Frau zu Wort kommen, die Rudolf persönlich kannte.
Warte.
Das ist ein Gewitter.
Ich weiß nicht.
Mehr. Wer? Schon wieder?
Ja, für ein Flugzeug ist zu kurz.
Oder eine Mülltonne.
Möglich, ja. Oh.
Ja, das kann auch sein,
Geräusch. Kann auch sein, ja, dass das
ihn so. Weil es war ein komisches Gewitter, ja, also ja. Ein komischer Donner. Okay, probieren wir es nochmal. Das ist der Rudi, der sagt, hört auf mit der
Oder die Pferde.
Na genau so, ich will nichts damit zu tun haben, lass mich raus.
Verstecken. Ja, ich mach die Augen zu. Ja, mach ich eh. Ich schau mich selber.
Aber du kannst eigentlich schon rausgehen, weil die Reda wird dann ja, vorlesen.
Okay, ich geh raus.
Ich starte weiter auf meinem Balkon.
Ich nehme ein Bier.
Ja, nicht das
weg mit dir, ja. Mit deinem Bier.
Hinfort.
So, aber jetzt. Ja, tu das.
Jetzt kommen wir an die Macht.
Ich habe auf Play gedrückt und du kannst jederzeit loslegen, wenn du dich bereit fühlst.
Und ja, so war es. Ciao.